Ich staune immer wieder über die Unterschiedlichkeit von Menschen. Nicht nur in der Gemeinde, sondern überhaupt in unserer Gesellschaft, am Arbeitsplatz, unter Freunden. Wie wir Dinge erleben, wie wir sie wahrnehmen, wie wir die Welt betrachten, wie wir Dinge verarbeiten im Leben, ja, wie wir reagieren auf gewisse Situationen. Könnte man unterschiedliche Beispiele hernehmen. Nehmen wir das Beispiel Geburt her. Ich glaube, jede Frau erlebt die Geburt ganz anders. Voll Schmerzen. Bei manchen geht es einfach zack, zack. Und das Kind ist da. Ja, hast viele Schmerzen gehabt. Nein, war gar nicht so arg. Aber auch für die Männer ist ein Geburtserlebnis was Sensationelles und auch wir Männer erleben das ganz unterschiedlich. Ich kann mich erinnern, damals, wo die Claudia das erste Kind gekriegt hat, also unseren ersten Sohn im Mann. Ja, wir haben da einen Sohn, aber eben der Luca, der Erstgeborene. Das war eine lange Geburt, ich glaube 12 Stunden mindestens, gell? Ja. Und ich weiß, die Claudia hat sicher physisch sehr gelitten darunter. Ich habe weniger physisch gelitten, aber ich habe emotional sehr stark mitgelitten. Jetzt habe ich kürzlich mit jemand anderem geredet aus meinem Umfeld. Ja, eine lange Geburt. Ja, und wie war es? Warst du fertig dann danach? Nein, gar nichts. Ja. Also, so unterschiedlich sind wir, gell? Unterschiedlich gestrickt. Manche kapseln sich da halt emotional eher ab. Aber es macht einfach die Unterschiedlichkeit von uns deutlich. Auch in der Gemeinde, auch im christlichen Kontext. Wenn ich mit drei Begriffen da Unterscheidung skizzieren möchte, würde ich sagen Kopf, Herz, Hand. Ja? Es gibt Kopfmenschen, es gibt Herzmenschen und es gibt Handmenschen. Wenn ich es an biblischen Autoren festmachen würde, wer war ein typischer Kopfmensch für mich jetzt im Neuen Testament, würde ich vielleicht den Lukas hernehmen. Ja? Lukas war Arzt, hat Dinge genau analysiert, kritisch betrachtet, Zahlen, Daten, Fakten aufgezählt, hat das Lukas-Evangelium geschrieben, die Apostelgeschichte, war sicher auch ein starker Kopfmensch. Starker Herzensmensch für mich war der Apostel Johannes. Denk mal ja, an das Johannes-Evangelium, aber an seine 3 Briefe, Offenbarung muss man eigentlich sagen, 4 Briefe, die er geschrieben hat, aber die 3 Johannes-Briefe, wie oft da das Wort Liebe vorkommt und ja, die Verbindung eben zum Herzen. Johannes war sicher ein starker Herzensmensch. Und wenn ich Petrus hernehme, Petrus war sicher ein Handmensch, er war ein Mann der Tat, er war meistens der, der als erstes aufgestanden ist. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Facetten bei den anderen Personen nicht vorhanden waren, aber das hat sie besonders ausgezeichnet. Ja. Und jetzt kommen wir aber zu einer Person, die den Korintherbrief geschrieben hat, der Apostel Paulus eben. Und der fasziniert mich, weil ich tue mir schwer einzuordnen, was er wirklich war oder wo sein Schwerpunkt war. Weil Paulus für mich jemand ist, der total vielseitig war. Wenn wir allein seine Gaben anschauen, Paulus hatte zahlreiche Gaben, man müsste eher damit anfangen, welche Gaben hat er nicht gehabt. Ich meine, er war Apostel, Evangelist, Lehrer, Hirte, Prophet. Er hat die Gabe der Unterscheidung gehabt, der Zungenrede, Auslegung, Prophetie, Geben, Beten und vieles mehr. Paulus war auch ein ausgesprochener Kopfmensch. Er war rational, er war analytisch, er war ein Kritiker. Schauen wir nur mal den Römerbrief an. Wie analytisch der aufgebaut ist, ja. Die Schachtelsätze, die er hat, ja, mit den vielen Begründungen und warum das so ist und so weiter und so fort. Also er hat verstanden, er hat was von Theologie verstanden, er hat Dinge genau analysiert, die Zusammenhänge. Aber Paulus war auch für mich auch ein Handmensch, er war ein Mann der Tat. Paulus war jemand, der keine Kilometer gescheut hat, ja. Er ist auf 3 Missionsreisen gegangen. Ja. Er ist überall hingegangen. Er war wirklich jemand, der das Evangelium verkündigt hat und nicht nur den anderen gesagt hat, so müsst ihr es machen. Ja. Er war ein Mann der Tat. Ja. Also Symbol Hand. Aber er war auch ein ganz starker Herzensmensch. Das übersieht man bei ihm vielleicht manchmal. Paulus war jemand, der geprägt war von Barmherzigkeit für Menschen. Philipper 1,8. Ich zitiere nur einen Vers. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Also die Liebe Gottes ist bei Paulus ganz groß. Und er ermutigt deshalb auch die Gemeinden immer wieder und die Glaubensgeschwister, zum Beispiel wie er das in Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 12 macht. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Wenn wir uns den Philemon-Brief anschauen, das ist für mich überhaupt der Herzensbrief, der geht von Herz zum Herzen. Oder im 2. Korintherbrief, im 2. Kapitel, ein paar Predigten zurück, sieht man eben sein ganzes Herzensanliegen, also 2. Korinther Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Da beschreibt er eben die Traurigkeit, die er hat. Ja. Und eben dieses habe ich euch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Traurigkeit habe, von denen ich Freude haben sollte, weil ich euch allen vertraue, dass meine Freude euer aller Freude ist. Denn aus viel Drangsal und Herzensangst schrieb ich euch mit viel Tränen. Also Paulus war ein ausgesprochener Herzensmensch. Das sehen wir an diesen Beispielen. Paulus hat sich nicht verstellt, sondern hat sein Herz offen gezeigt. Und das wollen wir uns auch anschauen in der Stelle aus dem 2. Korintherbrief, wo wir heute ja fortsetzen werden, aus dem 6. Kapitel, ab Vers 11. Ich werde den Text gleich vorlesen und davor möchte ich aber noch beten mit uns. Ja, danke, lieber Vater, dass wir uns da in deinem Namen versammeln dürfen, dass wir dein Wort da betrachten dürfen. Danke für die vielen Vorbilder, die du uns auch geschenkt hast in deinem Wort, die wir jetzt auch schon beleuchten haben können, kurz. Und wir wollen jetzt bitten, wenn wir dein Wort in 2. Korinther 6 betrachten, dass du auch unser Herz öffnest, dass du uns offen machst dafür, was du uns sagen möchtest. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Amen. Ja, 2. Korinther Kapitel 6, werden wir einfach die Fortsetzung machen. Ihr merkt, es tut mir schon schwer mit kleingedruckter Schrift, deshalb wieder ein Hilfsmittel. Zum Glück gibt es Lesebrillen. Ab Vers 11. Unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht beengt in uns, sondern ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Gleicherweise zur Belohnung aber, ich rede wie zu Kindern, werdet auch ihr weit. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen, und werde euch ein Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Kapitel 7, Vers 1 noch. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Ich habe drei Punkte zu dieser Predigt. Der erste ist, öffne dein Herz. Öffne dein Herz. Der Paulus betont hier zwei Dinge in Vers 11. Er sagt, wir haben offen gesprochen. Paulus hat mit seiner Meinung nie hinter den Berg gehalten, sondern er hat da Probleme immer offen angesprochen. Und wenn wir schauen, zum Beispiel der ganze erste Korintherbrief ist ja ein Brief, wo er ein Problem nach dem anderen anspricht. Da geht es um Parteisucht und er warnt davor, den unterschiedlichen Parteiungen, ja, ich bin des Petrus, ich des Paulus und so weiter, ich des Christi, waren dann die Oberreligiösen, kann man sagen. Und Paulus warnt davor, er sagt, der Leib ist nicht geteilt. Er warnt auch vor Unzucht, er warnt vor Rechtsstreit unter den Gläubigen. Er sagt, wir sollen auf die Schwachen Rücksicht nehmen. Also der ganze erste Korintherbrief ist das beste Beispiel dafür, dass Paulus nie hinterm Berg zurückgehalten hat, mit seiner Meinung und auch Dinge richtig zu stellen und hat einfach Probleme offen angesprochen. Das ist das Erste, was er sagt. Und das Zweite, was er sagt, wir haben euch ins Herz blicken lassen. Ja? Und wenn der Paulus diese Probleme anspricht, so wie es gerade aufgezählt hat im ersten Korintherbrief, hat er das nie von oben herab getan, so mit dem Zeigefinger, dieses und jenes, ja, so distanziert, sondern er war ein Mitleidender. Ja? Er drückt da immer aus, dass er mitleidet, wenn solche Probleme herrschen. Ja? Das waren Dinge, die ihm wehgetan haben. Und so ist Paulus ein Herzensmensch und er lässt immer in sein Herz reinschauen. Es geht ihm immer um diese Beziehung. Er, der ja geistlicher Vater von vielen dieser Gläubigen war, zu denen er diese Briefe schreibt. Und es geht ihm um diese Beziehung und er ringt, dass die Beziehung untereinander zwischen den Christen da in Ordnung kommt, jetzt in dem Fall den Korinthern, aber auch die Beziehung zu ihm, dass die in Ordnung bleibt. Ja. Das sagt er ihnen. Wenn ich jetzt anschaue, in die Welt heute, gibt es ja verschiedenste Seminare, auch Führungskräfte-Seminare. Einige Jahrzehnte zurück ist es eher noch stark darum gegangen, wie kann ich als Manager Druck erzeugen, dass ich bei den Mitarbeitern da das meiste raushole, ja, mit Druck und Knute. Ist zwar nicht so gesagt worden, es waren Schlagworte wie Effizienz und Effektivität, die da im Vordergrund gestanden sind. Heutzutage, wahrscheinlich seit einigen Jahren, sind ganz andere Schlagworte, die im Vordergrund stehen. Da geht es um das Thema Integrität, Transparenz, Authentizität oder Leadership by Example, also dass wir durch ein Vorbild leiten. Ja. Das heißt, mit einem positiven Beispiel vorangehen, im Gegensatz zum Beispiel zu Leadership by Jeans. Kennt ihr das? Ich habe heute halt Jeans an. Wisst ihr, was das ist, was da sitzt? Nieder, ja. Genau, es erinnert mich ein bisschen an die Politik. Entschuldigung, ich mache jetzt ein bisschen einen Seitenhieb. An den wichtigsten Stellen sitzen oft die Nieten. Gell? Okay. Ich mache gleich weiter. Da gibt es noch andere Managementprinzipien. Management bei Friedhofsgärtner. Ja. Ein bisschen makaber. Viele Personen unter sich, aber zu keinem einen wirklichen Kontakt. Ja. Erinnert auch ein bisschen an die heutige Politik extrem. Ja. Oder Management bei Orgel. Kennt ihr ja, oder? An den wichtigsten Stellen sitzen die größten Pfeifen. Böse Zungen behaupten, dass momentan die größte Orgel in Brüssel steht. Aber jetzt höre ich ja schon wieder auf, Entschuldigung. Nur als Seitenhieb. Jetzt versteht ihr auch, dass ich eher ein Kopfmensch bin. Ja. Genau, war glaube ich nicht schwer zu erkennen, auch der Kritiker. Ja. Und Kopfmenschen können oft sehr sarkastisch sein. Genau. Ironie, Sarkasmus. Gut, zurück aber zum Text. Paulus sagt, auch wenn euer Herz verschlossen ist, sagt er zu den Korinthern, ihr seid in unserem Herzen. Das ist auch das, was mich fasziniert an Paulus. Paulus ist niemand, der Gleiches mit Gleichem vergilt. Er hätte ja sagen können, ja, ihr habt kein Herz für mich, okay, dann habe ich auch kein Herz für euch und so weiter. Aber so ist Paulus nicht da. Paulus ist immer einen Schritt voraus, nicht nur physisch, sondern für mich vor allem charakterlich. Auch wenn die anderen nicht sich so verhalten, wie sie sich eigentlich verhalten sollten, Christi gemäß, Menschen voller Liebe. Paulus, mir fällt kein Beispiel ein, wo er, sage jetzt, ein negatives Beispiel ist. Ja, gut, es gibt einmal den Disput, den er mit dem Barnabas hat, in Bezug auf den Markus, da kann man diskutieren. Ja, aber wer hat da recht? Ich würde sagen, beide haben recht. Die Frage nur, von welchem Standpunkt aus man die Sache betrachtet. Aber sonst, ich sehe Paulus sehr stark als Vorbild, ja, in vielen Belangen. Ja, sein ganzes Leben war geprägt von Liebe. Und da merke ich bei mir, oder vielleicht merken wir das überhaupt, wir stoßen immer schnell an unsere Grenzen, wenn wir versuchen, Dinge aus eigener Kraft herauszumachen. Es ist auch nicht möglich, sage ich, aus eigener Kraft Dinge für Gott zu bewegen. Wir brauchen Gott, sei Wirken durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Also wie gesagt, die Ermahnung von Paulus, werdet auch ihr weit in euren Herzen. Ja. Paulus ermahnt die Korinther, ihre Herzen zu öffnen. Ich habe schon vorhin angedeutet, es geht ihm um diese Vater-Kind-Beziehung. Unter Strich geht es um dieses Vertrauen zwischen ihm und den Korinthern. Und das ist überhaupt die Basis für jede Beziehung. Das ist auch das Sehnen der Menschen, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch außerhalb der Gemeinde. Ich habe auch in meiner Firma Seminare gemacht, habe gewisse Dinge auch abgefragt, ja, Werte, ein Werteseminar, was den Menschen wichtig ist, den Mitarbeitern wichtig. Ja, was ist rausgekommen? Drei Dinge, drei Schlagworte, die ganz oben stehen. Respekt, Wertschätzung und Vertrauen. Ja, ja, ist ja kein Wunder, die Menschen ticken ja gleich wie wir. Ja. Also Respekt, Wertschätzung und Vertrauen. Das sind Dinge, die wir uns von Herzen wünschen. Der Appell gilt auch an uns, habe ein offenes Herz. Wir sollen ein offenes Herz haben, dreidimensional, also für Gott auf alle Fälle natürlich. Da sind wir aber in erster Linie Empfangende. Dann natürlich für unsere Glaubensgeschwister, also untereinander sollen wir offene Herzen haben. Vielleicht gerade ein Wort speziell in dieser Situation jetzt. Ich glaube, persönliche Meinung, wir leben aktuell in einer Situation, jetzt gesellschaftlich und auch gemeindlich, wo wir wahrscheinlich besonders stark herausgefordert sind, wie selten in den Jahren zuvor. Wir wissen auch nicht, sage ich, was uns diesen Winter erwartet, wenn wir nach den Medien gehen. Jetzt sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema Politik. Wenn wir ein bisschen nach Österreich, Deutschland, Politik schauen, speziell Deutschland, die vier apokalyptischen Minister, darf ich sie mal bezeichnen, die sagen, ihr werdet hungern, ihr werdet frieren, ihr werdet stinken und ihr werdet kämpfen. Ja? Das sind so immer die Schlagzeilen, was man findet. In den Medien natürlich aufgeputscht. Ob es wirklich so sein wird, ob wir vielleicht dann nochmal die Kurve bekommen, lasse ich einfach mal dahingestellt. Aber ich glaube, die Gesellschaft leidet momentan sehr stark. Und die Frage ist auch, wer unter uns leidet. Und da ist auch meine Herausforderung, euch herauszufordern, wenn jemand von euch leidet, dann tut das bitte auch kund. Wenn einer materiell oder sonst da irgendwie, sage ich, leidet, dann sage ich, redet das ein bisschen an, konkret bei den Ältesten. Und sind wir auch untereinander offen und haben wir den Blick dafür auch, wo jemand leidet und sind wir auch bereit zu helfen da. Thema Teuerung und so weiter, das geht uns allen, sage ich, nahe. Ja. Also für Gott soll man offenes Herz haben, für die Glaubensgeschwister, aber auch für unsere Mitmenschen. Wie gesagt, ich habe den Eindruck, die Daumenschrauben gesellschaftlich, die werden immer enger gedreht. Soziale Medien ist heute ja schon gefallen. Ich bin da jetzt nicht so groß wo drinnen, aber Teilweise kriege ich natürlich auch einiges mit auf sozialen Medien. Etwas, was mich sehr ermutigt hat, war bei einer Gruppe, da wo ich drin bin, wo jemand einen Beitrag geteilt hat. Er hat einen Pensionisten in einem Geschäft gesehen, da ist er hin zu den Waren, hat irgendwas genommen, ich weiß nicht was, irgendeine Früchte, hat es angeschaut und hat auf den Preis geschaut und hat das wieder zurückgelegt. Jemand anderer hat das beobachtet und der Beobachter ist dann hin, hat dann gefragt, warum er das jetzt wieder zurückgelegt hat. Der Pensionist hat dann gesagt, es war ihm zu teuer, er kann sich das nicht mehr leisten mit dem, ja, mit der Pension, die er momentan hat. Derjenige hat dann, dem ist sein Herz aufgegangen, hat das dann genommen, hat es in seinen Einkaufswagen gelegt und hat es für den dann bezahlt. Hat so dann praktisch wirklich ein gutes Werk getan. Gell? Was ich damit sagen möchte, haben wir auch diesen offenen Blick auch für unsere Mitmenschen um uns herum. Ich glaube, dass es momentan sehr vielen sehr eng geht. Also öffne dein Herz als erster Punkt. Der zweite Punkt, den ich heute machen möchte, ist: Hüte dich vor schädlichen Einflüssen. Hüte dich vor schädlichen Einflüssen. Das sind jetzt die Verse 14 bis 18. Gelesen haben wir es ja schon. Der Vers, was da raussticht, ist eben der Vers 14, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Dieser Vers wird ja oft als Warnung für uns Gläubige hergenommen vor dem schädlichen Einfluss bei der Verbindung mit Ungläubigen, nämlich bezüglich Ehe und auch geschäftlichen Verbindungen. Aber eigentlich geht es Paulus da jetzt nicht in erster Linie um Ehe und Geschäftsverbindungen, sondern es geht ihm um diese schädlichen Verbindungen bezüglich Götzendienst und den Einfluss falscher Apostel, die auch unterwegs waren. Und als Lösung sagt er, trennt euch vor denen, trennt euch vor den falschen Aposteln. In der Anwendung übrigens, ja, auch für Ehe und Geschäftsverbindungen sehr wohl, aber in erster Linie, was Paulus da gemeint hat, da geht es um die Verbindung zu Götzendienst und falschen Aposteln. Er sagt, er trennt euch davon. Vielleicht auch da im Hinterkopf behalten, der ganze 2. Korintherbrief ist eigentlich ein Brief zur Verteidigung seines Apostelamtes. Ja, Paulus verteidigt sein Apostelamt im 2. Korintherbrief. Was mir heute da zu dem Punkt einfällt, ja, es gibt ja einige Fernsehsender, sehr stark jetzt natürlich aus dem amerikanischen Raum, wo es viele Predigen gibt und so weiter. Es ist sicher manches Gutes dabei, aber vieles ist ganz klar einfach geprägt von diesem Health and Wealth Gospel, ja, also dieses Gesundheits- und Wohlstandsevangelium, so nach dem Motto, glaube nur, dann wirst du gesund und du wirst reich werden, ja. Und ich muss euch ganz einfach sagen, das stimmt einfach nicht. Das hat nichts mit biblischem Christentum zu tun. Ja. Es heißt schon natürlich, Gott segnet uns, aber es heißt nicht, dass wir automatisch gesund und reich werden. Das ist zu kurz gedacht. Gott heilt natürlich, Gott erhört Gebete, ja, ganz klar. Aber dieser Automatismus, ja, dieses verkürzte Denken, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ja, das stimmt einfach nicht. Gut, also falsche Apostel, dieser Einfluss, trennt euch davon, geht nicht unter fremdartigem Joch, dieser Schlüsselvers. Und Paulus stellt dann im Anschluss daran 5 rhetorische Fragen. Er sagt, welche Gemeinschaft hat Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Oder welche Übereinstimmung hat Christus mit Belial? Belial, ein Bild für den Teufel, für den Satan. Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Er stellt 5 rhetorische Fragen. Eine rhetorische Frage, eine Frage, wo die Antwort klar ist. Ja. Nämlich, es gibt keinen Zusammenhang zwischen den beiden. Die beiden sind, ja, wie man so schön sagt im Sprichwort, wie Tag und Nacht. Ja. Steht ja, Licht und Finsternis. Also diese haben keine Gemeinschaft. Ja. Deshalb diese Trennung von diesen falschen Aposteln. Er führt dann weiter aus, beziehungsweise begründet dann in den Folgeversen, im 2. Teil von Vers 16 und Vers 18, und da sagt er dann, denn wir sind der Tempel Gottes. Das muss man sagen, das war von Alters her, also vom Alten Testament her ja schon immer Anliegen von Gott, Gemeinschaft zu haben mit den Menschen. Und im Alten Testament hat er das ja teilweise gehabt mit den Menschen. Er hat zu einzelnen Personen gesprochen, so wie Abraham, zu Mose, Es hat Visionen gegeben und so weiter. Und dann aber, also mit Mose war es dann so, dass Gott ja was Neues geschaffen hat, dass er unter den Menschen auch gewohnt hat. Ja, das war ja ganz was Neues, Thema Stiftshütte. Ja, wo Gott wirklich ja, physisch anwesend war, kann man sagen. Zwar nicht so, dass man ihn sieht, weil keiner kann das ertragen, Gott zu sehen und am Leben zu bleiben. Mose hat Gott sehen dürfen, aber auch nur von hinten. Ja. Aber das Thema Stiftshütte, das war dann wirklich so, Gott hat mitten unter den Menschen gewohnt. Das war ganz was Neues. Ja. Und man muss sich das vom Gedanken einfach her vorstellen, dieser große Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, auf einmal wohnt der unter den Menschen da. Ja, ja, macht sich klar. Ja. Aber nur heute gehen wir noch einen Schritt weiter. Gott wohnt ja nicht nur mitten unter uns, sondern er wohnt in uns, ja, durch seinen Heiligen Geist. Und das, ich verstehe es einfach nicht. Ja. Wie kann Gott, der alles erschaffen hat, in mir wohnen? Ja. Bitte? Ja. Genau, auch das Wollen natürlich, aber auch, dass er es tut, ja. Ja, durch seinen Geist, ja, durch seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das Unterpfand des Erbes. Das ist für mich ein Wunder, dass Gott damals schon getan hat, aber dass er auch heute in jedem Gläubigen tut. Er begründet dann weiter, darum geht aus ihrer Mitte heraus und sondert euch ab. Da geht es ja ganz klar um die Absonderung von den Ungläubigen. Übrigens, das ist ein Vers, das findet man in Jeremia 51 und Offenbarung 18 wieder. Rührt Unreines nicht an und sondert euch ab. Und da geht es ganz klar um Gericht. Ja, also Offenbarung 18, Jeremia 51 geht es um Gericht über Babylon. Auf der einen Seite Gericht, aber auf der anderen Seite sagt er, ich werde euch annehmen. Ich werde euer Vater sein, ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. Also da geht es wieder ganz klar um diese Vater-Kind-Beziehung. Auf der anderen Seite Gericht, aber diese Vater-Kind-Beziehung, was er mit uns und mit jedem Gläubigen vorhat, ist eben ja, diese Gnade, die er auf uns überströmen lässt. Ja. Weil sonst wir hätten genauso unter dem Gericht gestehen. Epheser 2,1, wir waren Kinder des Zorns, aber Gott hat uns da herausgerissen. Ja. Wir gehören zur Familie Gottes. Ja, auf der einen Seite eben Gottes Familie, Gnade, und auf der anderen Seite nicht Gottes Familie, Gericht. Und er sagt, geht nicht unter fremdartigen Joch, auch mit diesen falschen Aposteln, die zwar so tun, als hätten sie eine Beziehung zu Gott, aber die ein falsches Evangelium verkündigen. Das einzige Joch, unter dem wir eingespannt sein sollen, ist welches? Ja, das Joch Christi. Genau. Matthäus 11, 29, 30, ich lese es vor, weil es einfach wunderbare Verse sein, ob Vers 28 lese ich schon. Kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist eigentlich nicht das, was man so sich vorstellt, oder von einem Joch. Joch, weiß nicht, mein erster Gedanke ist immer, das erinnert mich an das Bild, als ich klein war, in dem Schlafzimmer. Mein Papa hat da seinen Schreibtisch gehabt, so einen kleinen, ja, da hat er immer seine Predigten vorbereitet und drüber war so ein Joch. Das war, glaube ich, so ein Lampenschirm, das war so ein Joch von, wie man es halt gehabt hat, wo man die Rinder eingespannt hat. Gell? Und das ist so ein Bild, ja, das ist eher so was Beklemmendes, ja, eingespannt, eingepfercht, Gegenteil von Freiheit. Ja. Aber Jesu Joch ist anders und er sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und was schenkt er uns? Ruhe. Zweimal kommt es vor in den Versen, Ruhe. Wenn wir rausgehen in die Welt, in die Gesellschaft, egal, wenn wir irgendwelche Medien anschauen, da findet man keine Ruhe, oder? Also ich weiß nicht, wie es mir geht, wenn ich nur eine Schlagzeile, wenn ich durch ein Geschäft gehe und sehe da irgendeine Zeitung eine Schlagzeile, wäre ich innerlich schon ganz aufgewurzelt. Da gehen schon alle Kloppmesser bei mir auf, um nicht zu sagen, wie es manche sagen, da kriege ich da schon die Kabel. Ja, vielleicht nicht ganz so extrem, aber ich muss das gleich weglegen. Ja. Aber bei Jesus ist es anders. Jesus gibt uns Ruhe. Ja. Und Jesus tut uns nicht provozieren, sondern er ist Balsam auf unsere Seelen. Er möchte uns Frieden schenken. Ja. Und es ist auch wichtig, dass wir immer wieder zu ihm zurückkehren, zu dem Ort des Friedens und der Ruhe. Also das ist das einzige Joch, was für uns bestimmt ist. So, jetzt habe ich zuerst gesagt, die Trennung, oder Paulus sagt es viel mehr. Was heißt denn das jetzt konkret? Heißt das jetzt konkret, dass wir überhaupt keinen Umgang mehr mit Nichtchristen haben sollen? Ist jetzt auch eine rhetorische Frage. Ja. Die Antwort, nein, ganz im Gegenteil. Natürlich soll man Gemeinschaft haben, auch mit Nichtchristen. Ja, wir sollen ja was sein? Salz und Licht, genau, ganz richtig. Genau die zwei Begriffe haben wir hergeschrieben. Salz und Licht der Erde sind wir. Nur die Frage ist, also wir sollen uns vor schädlichen Einfluss fernhalten, wie ich es gesagt habe. Die Frage ist, wer beeinflusst wen? Das ist, glaube ich, die Schlüsselfrage. Ja. Also sind wir Salz und Licht, dem wir Vorbild sind für andere und beeinflussen, oder sind wir U-Boote als Christen in der Gesellschaft und lassen uns beeinflussen? Ja. Das ist, glaube ich, die Schlüsselfrage. Hauptproblem ist natürlich, jetzt auch, weil ich vorhin angesprochen habe, Geschäftsbeziehungen oder andere Dinge, die man vielleicht gemeinsam eingehen muss. Die Frage ist ja immer, was für Zielrichtung hat der andere? Was für moralischen Maßstäbe und auch welche Vorgangsweisen hat er? Und da muss man halt leider manchmal früher als später feststellen, dass da die Wege sehr stark auseinandergehen. Ja? Ganz klar, wenn einer Christus nicht kennt, hat er ganz andere Zielvorstellungen und Werte. Ja? Und das ist ja auch das Problem, wo früher oder später wird es dann oft zum Knatsch kommen, um nicht zu sagen, zu einem Knall. Ja. Aber was sagt die Erfahrung, die wir gemacht haben? Ja? Man tut sich oft selbst keinen Gefallen. Und ich weiß, egal in der Arbeitswelt oder auch beim Studium, wo ich selber schon durch bin, da kommt es immer wieder zu Situationen, wo man dann sagen muss, okay, bis daher kann ich mit. Ja, bis daher. Aber bis daher gehe ich nicht mit. Ja. Und ich habe das auch der einen oder anderen Person schon mal im Freien dann so aufzeichnen müssen. Ich habe gesagt, schau, da ist die Linie, bis daher gehe ich. Da gehe ich nicht mehr um mich. Ja. Und das muss man manchmal auch so plastisch machen. Ja. Und da muss man Farbe bekennen. Ja. Ja, also unterm Strich ist es immer eine Sache des Vertrauens. Das heißt aber natürlich nicht, dass man mit Gläubigen nicht einfahren kann. Kann genauso sein. Ja. Auch Gläubige sind Menschen und auch da gibt es manchmal ganz unterschiedliche Zielvorstellungen und Werte und so weiter. Aber ich kann schon mal sagen, wenn es zwei wiedergeborene Menschen sind, zumindest die Basis ist schon mal eine ganz andere. Und ich würde mal sagen, dass das schon mal ein Riesenvorteil ist. Unterm Strich geht es um den Punkt Vertrauen und dass unser Leben Gott Ehre bringt. Ja, das bringt mich ja schon zum dritten und letzten Punkt. Heilige dein Leben und lebe für ihn. Das ist zum Abschluss noch dieser Vers aus dem 7. Kapitel, Vers 1. Die Basis, haben wir gesehen, ist Kapitel 6, Vers 18, sind diese Verheißungen. Ich werde euch annehmen, ich werde euch ein Vater sein. Ja. Und die Folge davon ist, dass wir auch den Willen haben sollen zur Reinigung, vor der Befleckung des Fleisches, vor der Befleckung des Geistes und dass wir unser Leben in Heiligkeit vollenden sollen in der Frucht Gottes. Da geht es mehr oder weniger um den Prozess der Heiligung. Ja, wir sind mal errettet, aber das ist der Aufruf, heilig vor Gott zu leben und den Prozess der Heiligung, also das ähnlicher werden wie Christus auch zuzulassen. Wir sollen also Körper, Geist und Seele reinhalten. Es geht um die fortschreitende Heiligung. Versuchungen lauern überall, vor allem auch in den Medien, was wir konsumieren, ob das jetzt Internet oder Printmedien, andere Medien sind. Überall prasseln Dinge auf uns ein und da müssen wir vorsichtig sein, was wir konsumieren. Was wir mit unseren Sinnen erfassen, mit unseren Gedanken und wie wir mit Gottes Tempel, weil nichts anderes sind, wir auch umgehen. Wie gehen wir um damit? Ja, für uns Männer besonders die Herausforderung auf das Gebiet der Sexualität. Nicht umsonst gibt es den Spruch Sex sells. Ja. Aber auch, es geht um falsche Geistesströmungen, um falsche Sicherheiten, die wir oft, auf die wir vertrauen und viele andere Dinge, wo wir eintappen können. Ja. Wir sollen wachsam sein und wachsam durchs Leben gehen. Weil der Widersacher, der schlaft nicht, wie es der Petrus schreibt in 1. Petrus 5, Vers 8. Wer weiß, was er da schreibt? Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also wachsam durchs Leben gehen. Und vorhin ist es schon angesprochen worden, denke ich, von Benny, bezüglich soziale Medien, ja, die ja immer größer werden. Ja. Ich bin jetzt nicht der, der über drüber ist, aber ich bin auch, sage ich, in ein paar Gruppen drinnen, da kriegt man auch einiges. Ja. Und es ist echt die Versuchung, dass das Erste ist, wo man dann in der Früh dann draufschaut. Ja. Weiß nicht, wie es euch geht. Guter Ort, oft am WC, ja, da hat man eh nichts anderes zu tun, irgendwas zu lesen. Ja. Früher waren es die Zeitschriften, heutzutage ist manchmal vielleicht das Handy, wo man aufgeklotzt. Ja. Aber die Frage an mich, an uns alle, was ist wirklich das Erste jetzt vom Zeitlichen her, aber auch von der Priorität, dem ich erlaube, die Eingangsschranken da zu überwinden? Ja. Ist es, sage ich jetzt einmal, der österreichische Rundfunk, irgendeine Tageszeitungen, irgendeine Social Media, irgendwelche Blogs, ja, die vielleicht mitunter sehr erheiternd sind, ja? Oder ist es doch die Nahrung aus dem Wort Gottes? Und ich weiß, ich bin da selber oft, dass ich da verfehle. Ja? Aber ich möchte jetzt für mich bewusst wieder als Ermahnung nehmen, ja, wo ich mich so auch bei die Ohrwaschel nehme und sage, okay, ernähre dich vom Wort Gottes, das sollte das Erste sein. Ja? Ich habe bei mir beim Handy so einen Ticker gestellt, da kriege ich in der Früh dann einmal so einen Vers, ja. Trotzdem ist es leider manchmal nicht das Erste, was ich aufschaue, es sollte das Erste sein. Ja? Weil das Wort Gottes ist viel wichtiger als alles andere. Ich möchte jetzt schließen mit einem kurzen Beitrag aus einem Buch von Thomas Harry, Echt und Stark, Kraftvoll Glauben, Tiefgang finden. Ich mag den Autor einfach, weil er wirklich sehr authentisch schreibt. Er schreibt über seine Probleme, die er so hat und haltet auch nicht hinterm Berg und er schreibt auch sehr in guten Worten. Und ich lese einfach ein paar Sätze aus dem. Es sind 5 Seiten, die ich aber nicht lese, sondern ein paar Sätze immer raus, ich fasse das so zusammen. Er schreibt da: Was ist das eigentliche Ziel, wenn wir in die Entwicklung unserer Spiritualität investieren? Die Antwort lautet: Wir werden uns immer mehr in das Vorbild von Jesus Christus verwandeln. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Zitat aus 2. Korinther 3,18. Dann ein bisschen weiter. An dieser Stelle entsteht sehr oft ein Missverständnis, schreibt er. Viele nicken bei solchen Worten und verstehen sie dennoch falsch. Sie denken beim Thema Veränderung an das äußerliche Verhalten, das sich ändern und dem allgemeingültigen christlichen Kodex anpassen soll. Ein bisschen weiter. Es kann sein, und oft ist das der Fall, dass ein solches Verhalten nichts anderes ist als eine reine äußere Verhaltensanpassung. Ich tue von nun an einfach das, was man so allgemein von einem Christen erwartet. Es kann aber sein, dass ich all das tue, ohne dass dabei eine einzige Faser meines Herzens von Gott verändert und erneuert wird. Ich kann mich 100% christenkonform verhalten und gleichzeitig ein unverändertes, unbekehrtes Herz haben. Bei der Verwandlung in sein Bild, die hier von Paulus beschrieben wird, geht es nicht um eine äußere Veränderung, sondern zuerst einmal um unser Inneres, um eine umfassende Erneuerung des Herzens, nicht um eine Renovation der Außenfassade meines Lebens. In mir drin wird etwas verändert bzw. verwandelt. Und zwar meine Überzeugungen, meine Motive, meine Gefühle und meine Gedanken, mein Herz. Und als Folge dieser inneren Transformation wird sich dann auch da und dort mein äußeres Verhalten verändern. Abschließend noch, Spiritualität ist nichts anderes als die lebenslange Fortsetzung dieser Umkehrbewegung in meinem Herzen. Weg von mir, hin zu Gott. Hin zu Gott, weil ich erst dort mich selbst finde und ich selbst werde, wertvoll, begabt, gesegnet, geliebt, dank Gott, von dem alles Gute kommt, was in mir steckt. Es geht um Veränderung. Genau. Und keiner von uns ist perfekt, wir werden auch immer wieder fallen im Glauben, aber das Schöne ist, wir dürfen in Christus immer wieder aufstehen und die Gnade ist größer als unser Versagen. Und auch, dass wir unsere eigene Hilflosigkeit erkennen, das ist, glaube ich, ganz wichtig und dass wir uns von seiner Gnade abhängig machen. Das ist ein Lernprozess bei mir, ich denke bei uns allen. Und das Schöne ist, wir dürfen einfach aus dieser Vater-Kind-Beziehung herausleben. Amen.